Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie
Christiane Meyer
und Manfred Arendt.
Etwas Unterhaltsames von dem Berliner Schriftsteller und Dichter Kurt Tucholsky wird unsere Sendung eröffnen. Mit dem Koppenbrüger Facharzt für Innere Medizin sprechen wir über gesunde Wege der Stressbewältigung. 50 Jahre zurück schaut Jens-Peter Groth. In seiner Geschichte ist die Liebe ein seltsames Spiel? Und mit einem Ausflugstipp wartet Christoph Huppert heute auf. Die ostpreußische Randbemerkung widmet sich diesmal unseren Volksliedern. Außerdem steht bei uns das Thema Rollator auf dem Programm. Und zu guter Letzt gehen wir noch der spannenden Frage nach: Warum stinkt ein Furz? Wir wünschen gute Unterhaltung. Wir setzen unsere kleine Kurt-Tucholsky-Reihe fort. Diesmal widmet sich der gebürtige Berliner der Familie. Es liest Jürgen Schormann.
Als Gott am 6. Schöpfungstage alles sah, was er gemacht hatte, war zwar alles gut, aber dafür war auch die Familie noch nicht da. Der verfrühte Optimismus rächte sich und die Sehnsucht des Menschengeschlechtes nach dem Paradiese ist hauptsächlich als der glühende Wunsch aufzufassen, einmal, nur ein einziges Mal, friedlich, ohne Familie, dahin leben zu können. Was ist die Familie? Die Familie, Familia Domestica Communis, die gemeine Hausfamilie, kommt in Mitteleuropa wild vor und verharrt gewöhnlich in diesem Zustande. Sie besteht aus einer Ansammlung vieler Menschen verschiedenen Geschlechts, die ihre Hauptaufgabe darin erblicken, ihre Nasen in deine Angelegenheiten zu stecken. Die Familie weiß voneinander alles. Wann Karlchen die Masern gehabt hat, wie Inge mit ihrem Schneider zufrieden ist, wann Erna den Elektrotechniker heiraten wird und dass Jenny nach der letzten Auseinandersetzung nun endgültig mit ihrem Mann zusammenbleiben wird. Dergleichen Nachrichten pflanzen sich vormittags zwischen 11 und 1 durch das wehrlose Telefon fort. Die Familie weiß alles, missbilligt es aber grundsätzlich. Andere wilde Indianerstämme leben entweder auf den Kriegsfüßen oder sie rauchen eine Friedenszigarre. Die Familie kann gleichzeitig beides. Kein Feiertag, der nicht der Familie gehört. Alle fluchen, keiner tut's gern, aber Gnade uns Gott, wenn einer fehlt. Und seufzend beugt sich alles unter das bittere Joch. Dabei führt das gellige Beisammensein die Familie meist zu einem Krach. In ihren Umgangsformen herrscht jener sauer-süße Ton vor, der am besten mit einer Sommernachmittagsstimmung kurz nach einem Gewitter zu vergleichen ist, was aber die Gemütlichkeit nicht hindert. Zu Geburtstagen empfiehlt es sich, der Familie etwas zu schenken. Viel Zweck hat das übrigens nicht, sie tauscht alles regelmäßig wieder um. Irgendeine Möglichkeit, sich der Familie zu entziehen, gibt es nicht. Und wenn die ganze Welt zugrunde geht, so steht zu befürchten, dass dir im Jenseits ein holder Engel entgegenkommt, leise seinen Palmwedel schwingt und spricht, sagen Sie mal, sind wir nicht miteinander verwandt? Und eilends, erschreckt und im hintersten Herzen gebrochen, enteilst du zur Hölle. Das hilft aber gar nichts, denn da sitzen alle die anderen.
Branches in the wind, still standing here together. One more storm to weather, we'll get through it yet. So we're gathered here, holding on to each other. To let go of another one, we won't forget. Now as we say goodbye to one of our own, we may be lonely, but we're not alone. Though the leaves will fall and the tears will flow, may it always comfort us to know. Family tree will always grow. Father down to son, mother to daughter, thicker than water we are made of this. From the earth we rise, to the earth returning, we'll keep a candle burning for the ones we'll miss. And when we say goodbye to one of our own, we may be lonely, but we're not alone. Though the leaves will fall and the tears will flow, may it always comfort us to know. The family tree will always grow, stronger than the wind can blow. The family tree will always grow.
Krisensituationen verursachen Stress. Das ist ganz normal. Nach einer bewältigten Krise legt sich der Stress aber auch wieder. Gesundheitsschädlich dagegen ist der chronische Stress. Wie man auf gesundem Wege Stress verarbeitet, das weiß der Koppenbrügger Facharzt für Innere Medizin, Heiner Kreuzburg. Laut einer groß angelegten amerikanischen Studie sind 4 Punkte von besonderer Bedeutung. An erster Stelle stehen die unterstützenden Beziehungen.
Also, dass wir bereit sind, mit anderen Menschen vertrauensvolle Beziehungen einzugehen. Da brauchen wir nicht 50, sondern das sind meistens nur 1 oder 2 Menschen, die wir haben, meistens im Familienkreis. Aber Familie ist dazu gar nicht unbedingt erforderlich. Aber dass wir Beziehungen aufbauen zu Menschen, wo wir uns gegenseitig unterstützen.
Immer noch unterschätzt wird die Wichtigkeit von dem, was wir nachts scheinbar passiv machen, das Schlafen.
Da gibt es mittlerweile eine ganze Wissenschaft darüber, was man alles tun kann, um gut zu schlafen. Und seit etwa einem Jahr frage ich die meisten meiner Patienten, die mit chronischen Problemen kommen, frage ich, wie sie schlafen. Und vor allen Dingen meine Rückenschmerzpatienten frage ich, wie schlafen sie? Weil im Schlaf wird es besser. Da werden die Selbstheilungskräfte aktiviert. Und ohne diese Selbstheilungskräfte haben auch Ärzte völlig verloren. Also einerseits werden Stoffwechselprodukte abgebaut und andererseits werden auch einfach psychische Erfahrungen werden einfach neu einsortiert und verarbeitet, in ihrer Bedeutung angepasst, für die man im Wachbewusstsein keine Zeit hat. Also wird das sozusagen ins Unterbewusstsein verlagert und nachts aufgelöst. Widersprüche, die tagsüber uns gar nicht auffallen, die werden nachts quasi verarbeitet. Dafür ist der Schlaf zuständig. Und damit eben auch loslassen aus diesen Gedankengrübeln, weil dann ist der Kanal zu. Dann versuche ich ja mit Denken sozusagen hier irgendwie alles abzuscannen. Das gelingt einem nicht. Dafür ist unser Gehirn zu klein.
An dritter Stelle stehen eine ausgewogene Ernährung und unser Essverhalten.
Wir haben einen zirkadianen Rhythmus in uns, der für unsere Gesundheit extrem wichtig ist. Und der ist in Deutschland ein bisschen falsch populär geworden mit einer deutschen Interpretation, nämlich dem Intervallfasten, was bedeutet hat in der ursprünglichen Auslegung von Herrn Satin Chanda Panda, der das entwickelt hat, dass man eben immer zur gleichen Zeit isst, immer zur gleichen Zeit schlafen geht, immer zur gleichen Zeit wieder aufsteht und das immer, immer wiederholt. Das deutsche Intervallfasten geht nach dem Motto, ach, ich habe nachts um 11 gesündigt, ist doch nicht so schlimm. Dann warte ich jetzt 16 Stunden mit meiner nächsten Mahlzeit. Das ist biologisch der absolute Wahnsinn und selbstzerstörerisch, weil man damit natürlich seinen kompletten Biorhythmus, der in allen inneren Organen, in allen Zellen eigentlich angelegt ist, komplett zerschießt. Man schafft eine solche innere Unruhe. Man sollte nicht sich ständig diesen inneren gesunden Rhythmus, der wirklich großen Einfluss auf unseren Schlaf, auf unser Wohlbefinden hat, auf unsere Immunabwehr, den sollte man sich nicht ohne Not zerschießen.
Gehirn und Bewegung hängen miteinander zusammen. Stressabbau durch körperliche Betätigungen steht an Platz 4.
Also je besser Sie Ihre Muskeln trainieren und auch Übungen machen, die Sie noch nie gemacht haben, wie zum Beispiel beim Yoga oder dass Sie eine neue Sportart lernen, das beeinflusst unser Gehirn. Das ist also eines der großen Erkenntnisse der letzten Jahre. Wir sind Ganzkörperwesen. Diese Aufteilung in verschiedene Kompartimente ist eigentlich völlig unsinnig.
Gerade die Bewegung in der Natur oder allein schon der Aufenthalt im Grünen kann die Herzfrequenz, den Blutdruck und schädliche Stresshormone senken. Jeder von uns verfügt über Werkzeuge der Stressbewältigung. Wir sprachen darüber mit dem Koppenbrüger Facharzt für Innere Medizin, Heiner Kreuzburg.
Alle rennen, alle traben, alle tun sie irgendwas. Alle wollen, alle haben einen riesen Freizeitspaß. Alle brauchen, alle tragen einen vorgeschriebenen Dress. Alle hetzen, alle jagen, alle sind im Freizeitstress. Alle laufen, alle schnaufen, alle strampeln, alle hampeln. Alles regt sich und bewegt sich ringsumher. Immer schneller, immer schneller, immer höher, immer höher, immer weiter, immer weiter, immer mehr. Und ich möchte einfach nur im Gras rumsitzen, die Ameise den Krümel tragen sehen und Eidechsen, die über Mauerritzen flitzen, Libellen, die still überm Tümpel stehen. Die Kellerassel mit den dünnen kleinen Beinen, die ihren schweren Leib nach Hause schleppt. Joggen jetzt lieber nicht und Fitnessdrink auch keinen und keinen, der mein altes Fahrrad noch zum Bike aufpeppt. Alle brauchen, alle suchen Action und Animation. Alle fluchen, alle buchen, doch die nächste Reise schon. Surfen, Skaten und Snowboarden, von der Brücke fallen am Strick. Gelbunt aufgestylte Horden auf der Suche nach dem Kick. Alle trecken wie die Jecken, alle steppen wie die Deppen. Das Gekletter auf die Bretter bringt's total. Immer teurer, immer teurer, immer bunter, immer öfter ins Spital. Und ich möchte einfach nur am Strand rumliegen, warme Sonne spüren auf meinem Fell, die Wellen plätschern hören, sehen, wie die Möwen fliegen und gar nichts tun und das auch ja nicht schnell. Ich lass Muscheln und Sand durch meine Finger rinnen, ein Glas Wein durch meine Kehle kühl und herb. Ich weiß mit mir, da kann man kein Turnier gewinnen und auch keinen Pokal und keinen Strandburg-Wettbewerb. Alle wollen, alle müssen stets dabei sein und sichtbar. Jemand grüßen, jemand küssen, ins Beziehungsseminar. Und in die Flamenco-Truppe, in die Bauchtanztherapie, in die Selbsterfahrungsgruppe, in die coole Galerie. T-Shirt malen, Beitrag zahlen, Inhalt suchen, Eierkuchen, gibt der Batik-Problematik einen Sinn. Immer hipper, immer flipper, immer hopper, immer popper, immer dreister und zeitgeister, immerhin. Ich möchte einfach nur den Regen schmecken, den Windhauch spüren, die Wolken ziehen sehen und Fabelwesen und Gesichter drin entdecken und wenn schon gehen, dann nur müßig gehen. Ich übe mich totstellen, absagen und verschieben, die Zeit tropfen hören, eh der Quell versiegt. Ich möchte einfach nur gern leben und darin nun mal meine wirkliche Begabung liegt.
Manchmal erinnert man sich als älterer Mensch an Ereignisse, die mehr als 50 Jahre zurückliegen. Und diese Erinnerungen verbinden sich mit der Gegenwart. So ging es auch Jens-Peter Groth, der sich daran erinnert, dass die Liebe ein seltsames Spiel ist.
November 1971. In einem Ort namens Kropp in der Nähe von Schleswig gibt es eine Diskothek. Dort bin ich zu Gast, da ich in Jagel, ungefähr 5 Kilometer entfernt von Schleswig, meinen Wehrdienst als Truppenfachlehrer für Fachrechnen und Physik ableiste. Die Diskothek ist ein willkommener Ort, um die Freizeit nach dem Dienst zu genießen. Ich lerne eine junge Frau kennen, die sich als Maren vorstellt und tanze mit ihr durch den Abend. Der Song, der uns am besten gefällt, ist »We Won't Get Fooled Again« von der Rockgruppe The Who. Übersetzt heißt der Titel etwa »Wir lassen uns nicht noch einmal verarschen«. Maren und ich lernen uns näher kennen. Wir werden ein Paar und genießen die gemeinsame Zeit. Wir treffen uns in ihrer Heimatstadt Rendsburg, in Schleswig und, obwohl das verboten ist, in der Kaserne. Am Wochenende fahren wir nach Eckernförde, weil man von dort auf einer sogenannten Butterfahrt mit einem Dampfer nach Dänemark fahren kann. Bei einer dieser Butterfahrten bringt Maren ihren 6-jährigen Sohn mit, dessen nette Art mir gefällt. Doch dann geschieht etwas, das mich sehr irritiert. Marens Sohn nennt mich Papa. Ich bin erst 21 Jahre alt und fühle mich für die Vaterrolle zu jung. Maren erzählt mir, wie sie sich unsere gemeinsame Zukunft während meines Studiums, das sich an meinen Wehrdienst anschließen wird, vorstellt. Irgendwann wird mir das alles zu viel und unsere Beziehung endet nach einem knappen halben Jahr. Da wir uns auch weiterhin gut verstehen, besuche ich sie fast 2 Jahre später in der Reederei, für die sie arbeitet. Sie lächelt und zeigt mir ihren Verlobungsring. Ich freue mich. Juni 2024. Meine Frau und ich verbringen unseren Urlaub wieder einmal in Schleswig, weil wir die Schlei, die Umgebung und unsere Bekannten sehr mögen. Meine Frau weist mich auf den sogenannten Musikcafé-Nachmittag in Kropp hin und schlägt vor, dass wir dorthin fahren, um alte Schlager aus den 50er Jahren, die dort von dem Duo 50s präsentiert werden, anzuhören und mitzusingen. Der kleine Saal ist brechend voll, und es stellt sich als eine Herausforderung heraus, dort noch 2 Plätze zu finden. Es sind überwiegend weißhaarige Damen, die dort sitzen und sich angeregt unterhalten. Eine Frau mittleren Alters und ein etwas älter wirkender Mann betreten die Bühne und fangen an zu singen. Er begleitet die Lieder mit seiner Gitarre. So schön war die Zeit. Cindy, tanze mit mir in den Morgen. Das sind einige Titel der Songs, die uns präsentiert werden und die wir mitsingen. Wir sind erstaunt, an wie viele Texte wir uns noch erinnern. Offensichtlich geht das auch anderen Gästen so. Die Stimmung ist entspannt und das Singen macht offensichtlich allen Spaß. Ich schaue mich unter den anderen Gästen um und entdecke, dass ich nach meiner alten Freundin Maren suche. Auch wenn inzwischen mehr als 50 Jahre vergangen sind, bin ich fest davon überzeugt, sie erkennen zu können. Ich erinnere mich an die Zeit mit ihr und gemeinsame Ereignisse laufen durch mein Gedächtnis. Sie ist nicht unter den Gästen. Die beiden Musiker stimmen das Lied an. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Stimmt.
Ein seltsames Spiel. Wir warten und wir lieben uns seit Jahren. Die Zukunft schien uns beiden sonnenklar. Fast wären wir zum Standesamt gefahren, bis alles plötzlich so verändert war. Ein seltsames Spiel. Wie oft hast du die Treue mir geschworen? Und sicher war es so viel lange Zeit. Doch dann hast du aufs Neue dein Herz verloren. Nur darum bin ich wieder einsam heut.
Zeit ist beste Reisezeit. Da könnte man auch mal einen kleinen Ausflug zu einem der geheimen Orte im Weserbergland einplanen. Wo genau Sie die finden, das weiß Wolfgang Braun. Christoph Huppert hat mit dem Autor gesprochen.
Schon der Titel macht neugierig. Geheime Orte im Weserbergland. Der Ausflugsführer des Journalisten Wolfgang Braun ist Teil einer umfangreichen Reihe. Der Autor zu deren Entstehung.
Die Reihe ist begründet worden in Berlin und bezog sich auf ehemalige DDR-Regionen, wo es wirklich geheime Orte gab. Dann wurde die Reihe auf das restliche Bundesgebiet bezogen. Jeder Ort hat irgendwie ein Geheimnis.
Vom Solling über Id und Hils bis ins Pyrmonter Land und rüber zu Süntel und Deister hat Braun geheimnisvolle Orte aufgespürt und ist dabei auch auf ein Sklavengrab in Ottenstein gestoßen.
Das Geheimnis dieses Sklavengrabes, dort ist erwiesenermaßen ein Antonio Conga beerdigt, den ein Hamburger Kaufmann in Brasilien freigekauft hat. Der Sklave Antonio Conga ist gestorben dort und wurde dort fürstlich beerdigt. Entweder hat der Sklavenjäger das Grab bezahlt oder sein Adoptivvater in Hamburg hat das Grab bezahlt.
Eine von vielen rätselhaften, geheimnisumwehten Geschichten. Für seinen Ausflugsführer hat Wolfgang Braun umfangreiche Recherchen betrieben.
Erstens weiß ich selber und gucke dann nochmal nach. Oder ich frage Bekannte, die geben mir Tipps. Oder ich finde durch Zufall einen geheimen Ort. Wie zum Beispiel die Pyramide in der Himmlischen Burg. Die habe ich durch Zufall gefunden.
Zeitzeugen und der Hamelner Historiker Bernhard Gelderblom haben Braun auch auf die Spur der Überreste des Horst-Wessel-Denkmals im Süntel gebracht.
Was ich besonders spannend fand, das war das Wessel-Denkmal im Sintel. Es war in keiner Karte zu finden, nur einen Zeitzeugen gefunden, der uns dorthin geführt hat. Das fand ich am interessantesten eigentlich.
Unser Buchtipp in dieser Woche, Wolfgang Braun, Geheime Orte im Weserbergland. Der Ausflugsführer hat 143 Seiten samt Quellen- und Literaturverzeichnis und ist im Nikolai Verlag Berlin erschienen.
You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, whoa. Closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear.
Unser Ostpreuße vom Dienst, Manfred Arendt, outet sich heute als Volksliederfan. Aber als moderner Senior hat er durchaus Sinn für eine neuzeitliche Anpassung.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob ich es schon einmal erwähnt habe. Ich bin ein Volksliedfan. Diese wunderbaren Schöpfungen des Volkes werden heute leider kaum noch gesungen. An den eingängigen Melodien kann es kaum liegen. Es sind wohl die Texte, die mit unserer gegenwärtigen Realität oft rein nuscht nicht zu tun haben. Aber da könnte man doch Abhilfe schaffen. Zum Beispiel bei Im Märzen der Bauer. Kein Landwirt spannt noch der Rösslein ein. Es müsste heißen, Im Märzen der Bauer dem Traktor anlässt, damit er die Felder mit Gülle benässt. Und wie ist es mit Es tönen die Lieder? Heute, es dröhnen Traktoren uns voll in die Ohren. Im Liedchen heißt es weiter, es spielet der Hirte auf seiner Schalmei. Wer weiß heute überhaupt noch, was es Schalmei ist? So wäre es zeitgemäß. Aus dem Traktor da hämmert ein Jettoblaster wie belämmert. Na, und das Instrument, das der Hirte heute bei sich trägt, das ist eine Flinte, mit der er dem bösen Wolf auf'n Pelz rücken will. Das Lied von der Rückkehr der Vögel, das müsste so heißen. Es sind kaum noch Vögel da, leider nicht mehr alle. In der roten Liste auffindbar sind Schwalbe, Lerche und der Adebar. Und für Kiebitz, Eulen, Haselhuhn müssen dringend wir was tun. Auch das Liedchen von den Sumsebienchen muss umgedödelt werden. Summ, 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 Bienchen, sei nicht dumm. Flieg nicht über Felder, Heiden, musst den Glykotod sonst leiden. Jetzt fängt das schöne Frühjahr an, sang man, und freute sich auf de Blümlein in Feld und Flur. Jetzt blüht kein Blümlein auf'm Feld. Der Landwirt hat das abgestellt, denn dieser Landwirt weiß, ich brauche nur noch Mais. Früher begrüßte man den Wonnemonat Mai freudig. Der Mai ist gekommen, de Bäume schlagen aus. Heute da schniefen viele geplagte Menschen. Der Mai ist gekommen, de Bäume schlagen zu. Sie verteilen ihre Pollen, wir kriegen keine Ruh. Na, wie wär's, verehrte Hörerinnen und Hörer? Wir Alten, wir singen de alten Lieder. Und de Enkelchen, die stimmen mit den neuen Texten ein. Der Rollator, wie wir ihn heute kennen, wurde 1978 von der schwedischen Sozialwissenschaftlerin Aina Wifalk erfunden. Rasant verbreitet hat sich die rollende Gehhilfe seit den 90er Jahren. 2012 wurden in Deutschland 425.000 Stück verkauft. 2016 waren es schon 3 Millionen Menschen, die regelmäßig einen Rollator benutzten. Unterstützen soll das Gerät Menschen, die Probleme mit dem Gleichgewicht haben, beim Gehen unsicher sind oder längere Strecke nicht ohne Hilfe bewältigen können. Die Benutzung eines Rollators will allerdings gelernt sein, sagt Simone Kalmbach, die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden.
Viele benutzen den Rollator als Schiebehilfe, das ist es aber nicht. Das ist keine Schubkarre, wo man hinterhergeht, sondern eine Gehhilfe. Aufrechter Gang ist notwendig und tut uns auch gut. Und die Füße sollen sich zwischen den Rädern befinden. Und dann habe ich einen aufrechten Gang. Ganz leicht erklärt, wenn ich mit locker hängenden Armen zwischen dem Rollator stehe, soll mein Handgelenk in Griffhöhe sein. Und dann ist es richtig eingestellt. Man sieht viele Menschen, die haben die Griffe zu hoch eingestellt. Die gehen dann mit angezogenen Schultern, haben dann auch gar nicht die Kraft, auch die Bremsen zu betätigen. Da muss ein gewisses Gewicht sein auf den Bremsen, damit die überhaupt greifen. Und wenn ich mich da gar nicht drauf abstütze, dann habe ich dieses Gewicht auch nicht. Und dann funktioniert das auch mit den Bremsen nicht.
Rollator ist nicht gleich Rollator. Es gibt die unterschiedlichsten Modelle. Sie unterscheiden sich in Größe, Gewicht, Handhabung und Ausstattung. Wartungsfrei sei der Rollator nicht, sagt Simone Kalmbach und empfiehlt, ihn einmal im Jahr überprüfen zu lassen. Getätigt wird diese Inspektion dann durch das jeweilige Sanitätshaus. Auch das Busfahren mit dem Rollator zu üben ist sinnvoll und gibt mehr Sicherheit, meint Jens Svoboda, Busfahrer bei den Öffis Hameln-Pyrmont.
Also wir weisen darauf hin, dass man möglichst rückwärts aus dem Bus aussteigt, aber man sollte nicht rückwärts durch den Bus gehen. Das heißt, man muss im Einstieg einmal umdrehen. Und dass man sich dann auch beim Aussteigen nicht am Rollator festhält, sondern am Griff vom Bus.
Manchmal ist es dem Busfahrer nicht möglich, nah genug an den Bordstein heranzufahren. In einem solchen Fall kommt die Rampe zum Einsatz.
Wenn der Bus eine Rampe hat, was bei uns ja grundlegend ist, sollte man den Fahrer bitten, die Rampe rauszumachen. Man kann auch Fahrgäste fragen, ob sie einen helfen. Aber die Rampe soll grundsätzlich von außen bedient werden. Weil wenn man sie von innen bedient, kann es passieren, dass man mit der Rampe rausfällt aus dem Bus.
Wie man einen Bordstein gut rauf und auch wieder runterkommt, weiß Simone Kalmbach.
Da gibt's einen Trick. Man fährt mit dem Rollator bis an die Bordsteinkante ran, bremst dann und geht einen Schritt nach hinten. Dadurch werden automatisch die Vorderräder angehoben. Dann löse ich die Bremsen, schiebe den Rollator auf den Bordstein, gehe hinterher, hebe die Hinterräder hoch, bremse wieder, trete hinterher, nach oben und fahre dann weiter.
Wer Interesse hat, an einem Rollator-Training teilzunehmen, der kann sich beim Senioren- und Pflegestützpunkt melden.
Für alle Senioren oder auch Angehörige, die Interesse an so einem Rollator-Training haben, die können sich gerne im Senioren- und Pflegestützpunkt melden. Sie würden dann auf eine Liste aufgenommen werden und wenn wir dann das nächste Training planen, würden wir uns dann bei Ihnen melden und Sie darüber informieren.
Übung macht den Meister, sagen die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden, Simone Kalmbach, und der Busfahrer Jens Swoboda von den Hamelner Öffis.
Oma kann nicht wandern gehen, sie kann leider nicht lang stehen, sie bekommt Auerschmerzen und dann macht sie keine Scherze. Sie hat was Neues, worüber sie immer redet, womit sie über die Straße skatet. Weil Oma rutscht, rollt, fährt und fliegt. Sie geht so schnell, dass sie jedes Auto besiegt. Sie hat nicht nur ihren Inhalator, sie hat jetzt auch einen superschnellen Rennrollator. Oma ist geistig jung geblieben.
Wir gehen heute wieder einem Geheimnis unseres Alltags auf den Grund. Zusammen mit den Journalistinnen Nicola Kurt und Irene Meichsner, die die oft verblüffenden Erklärungen in dem Buch »Warum kriegt der Specht kein Kopfweh?« zusammengetragen haben. Erschienen ist es 2015 bei Dumont. Heute ergründen wir die Frage: Warum stinkt ein Furz? Christiane Meyer sagt es uns.
Veilchen oder faule Eier? Der Geruch eines Pupses hängt stark davon ab, was der Mensch vorher gegessen hat. Denn der Furz, wissenschaftlich Flatus genannt, besteht aus Gasen, die im Magen-Darm-Trakt bei der Verdauung von Nahrungsmitteln entstehen. Viele fleißige Darmbakterien erzeugen diese Gase beim Zerlegen von Nahrungsbestandteilen, die der Körper nicht abbauen kann. Im Durchschnitt entweicht pro Tag ein halber Liter dieses Gasgemischs als Furz. Es enthält diverse flüchtige Stoffe, vor allem Stickstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, dazu häufig auch Methan, was den Flatus so besonders unangenehm macht. In vielen Eiweißen stecken schwefelhaltige Aminosäuren. Sie werden in Schwefelwasserstoff umgesetzt. Dieses Gas riecht intensiv nach faulen Eiern. Dabei gilt die Faustregel: je schwefelreicher die Nahrung, desto stärker der Gestank. Besonders geruchsintensiv sind Zwiebeln und Knoblauch, aber auch Kohlgemüse, Peperoni und Eier. Beim Verdauen von Fleisch entstehen die Spurengase Skatol und Idol und mit ihnen der Geruch von Gülle.
Ein kleiner, das ist doch keine Schande, ein kleiner. Was ist denn schon dabei? Denn in der Stadt, genau wie auf dem Lande, macht so ein die Menschen froh und frei. Es gibt die kurzen, es gibt die langen, es gibt den Driller und den harten Knopf, und da der Kaiser kann es nicht leiser. Es wird gefurzt bei uns genau wie überall. Ein kleiner, das ist doch keine Schande, ein kleiner. Was ist denn schon dabei? Denn in der Stadt, genau wie auf dem Lande, macht so ein die Menschen froh und frei. Es gibt die Lauten, es gibt die Leisen, es gibt die Feuchten mit Material, gibt's in der Hose dann braune Streifen, dann schimpft die Waschfrau sehr bei diesem Härtefall. Ein kleiner, das ist doch keine Schande, ein kleiner. Was ist denn schon dabei, denn in der Stadt, genau wie auf dem Lande, macht so ein die Menschen froh und frei.
Und nun haben wir noch einen Hinweis für Sie. Am Dienstag, den 2. Juli, entfällt die Sprechstunde zur Wohnberatung des Senioren- und Pflegestützpunktes Hameln-Pyrmont im Eugen-Reintjes-Haus in Fitz. Regulär findet die Sprechstunde jeweils am ersten Dienstag im Monat statt. Anmelden für nächste Termine können Sie sich unter der Hamelner Telefonnummer 202 3496.
Du hast ein Passepartout um unser Foto gemacht und gedacht, du und ich, das würde so laufen. und im Wochenblatt stand, gebrauchte Identität zu verkaufen. Du hast gedämmert neben mir, auf deiner Wolke aus Bier, zwischen den Scherben implodierter Illusion. Bloß nicht drüber reden, so ist es halt eben. Das ist der, das wird schon gehen. Defekt, der ich denk mir meinen Teil. Aspekt, das nehm ich in Kauf. Objekt, das ist total bescheiden. Das ist der, bleibt mir vom Hals. Infekt, das kann ich schon groß. Projekt, der wir spielen zu null. Respekt, das ist am Leben bleiben. Lediglich am Leben bleiben. Du hast den Leitwort gesucht und ihm nie widersprochen, dich erkrochen zwischen gestern und heute. Die Devise hieß ja und der Maßstab, was denken die Leute? Du wurdest Meister im Passen, im Entscheidung überlassen aus Angst. Du handelst en gros mit Zitronen. Du würdest nie was riskieren, um nichts zu verlieren. Das ist der, das wird schon gehen. Defekt, der ich denk mir meinen Teil. Aspekt, das nehm ich in Kauf. Objekt, das ist total bescheiden. Das ist der, bleibt mir vom Hals. Infekt, das kann ich schon groß. Projekt, der wir spielen zu null. Respekt, das ist am Leben bleiben. Lediglich am Leben bleiben. Das kann ich schon groß. Projekt, der wir spielen zu null. Respekt, das ist am Leben bleiben. Das ist lediglich am Leben bleiben.
Wir verabschieden uns von Ihnen wie gewöhnlich mit einer klugen Äußerung einer bekannten Persönlichkeit. Diesmal stammt sie von der US-amerikanischen Jazzsängerin Ella Fitzgerald. Gib niemals auf, für das zu kämpfen, was du tun willst. Mit etwas, wo Leidenschaft und Inspiration ist, kann man nicht falsch liegen. Bleiben Sie leidenschaftlich und inspiriert. Das wünschen Ihnen
Christiane Meyer
und Manfred Arendt.